Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiffkapitän Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund ums Segeln und die Seefahrt. Im vergangenen Podcast habe ich ja sehr intensiv übers Ankern, beziehungsweise genauer gesagt übers Ankergeschirr, speziell über die Kette und verschiedene Materialien berichtet, und ich habe schon angekündigt, dass ich einen Podcast produzieren werde, der sich dann im Detail über die mit der Kettenkurve und über die Kettenlänge beschäftigen wird. Aber ich habe mir gedacht, das wäre jetzt langweilig, wenn ich das gleich im Anschluss mache, lauter Ankerketten-Podcasts. Und da habe ich mir gedacht, ich mache doch jetzt ein anderes Thema zwischendurch einmal. Und da geht es heute um Sturm im Golf von Triest. Zuvor allerdings ein paar News, wie immer. Und zwar als erstes möchte ich da Michael Guggenberger wieder einmal erwähnen. Ich habe heute mit ihm telefoniert. Ich habe schon vor einiger Zeit berichtet, dass er ja in Frankreich sitzt. Das tut er noch immer und seine Yacht renoviert, beziehungsweise die Yacht herrichtet und fit macht für das Golden Globe Race 2022. Und er hat auch begonnen, schon vor längerer Zeit YouTube-Filme zu produzieren, kurze Videos, wo er über den Fortschritt seines Projektes berichtet. Vor ein paar Tagen hat er jetzt wieder ein neues Video online gestellt. Das könnt ihr euch anschauen auf seinem YouTube-Channel. Der Link ist natürlich unten in den Shownotes drinnen. Im letzten Podcast habe ich unter anderem darauf hingewiesen, dass wir in Österreich gewisse Vorschriften haben, was die Zulassung einer Yacht betrifft. Und ich habe dabei auch aufgerufen, ob ich vielleicht Informationen aus den Nachbarländern haben könnte. Und da geht mein großer Dank an den Marc in die Schweiz, der sich bei mir per E-Mail gemeldet hat. Und er hat mir ein sehr ausführliches Mail geschrieben, wo er das Zulassungsprozedere, welches in der Schweiz existiert, beschrieben hat. Und ja, wie könnte es denn auch anders sein, dass auch hier ein bürokratischer Akt notwendig ist, beziehungsweise ein gewaltig bürokratischer Akt. Der sieht etwas anders aus als der österreichische. Es ist an manchen Stellen etwas unkomplizierter, an anderen dafür scheinbar wesentlich komplizierter. Ja, auch bei uns in Österreich ist es fürchterlich bürokratisch, je nachdem, aber irgendwie so ist das scheinbar zunehmend überall in Europa. Es wird immer bürokratischer und Europa steht sich eigentlich, beziehungsweise die Länder in Europa stehen sich selbst mit ihrer Bürokratie im Wege, wo halt alle rundherum uns schön langsam überholen werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat er mir hier auch einen Link geschickt mit den entsprechenden Informationen, also Details online, wie das eben funktioniert. Ich habe da ein bisschen drüber geblättert und so weiter. Auf jeden Fall bin ich da auf die Ausrüstungsrichtlinien für Yachten unter Schweizer Flagge gestoßen, und da ist einleitend ein sehr netter Satz, den ich sehr faszinierend finde und der sehr in Richtung Eigenverantwortung tendiert. Sowas kann ich mir in Österreich nicht vorstellen, dass der Gesetzgeber jemals so etwas schreiben würde, weil bei uns ist immer niemand verantwortlich und schuld sind immer die anderen. In der Schweiz ist man offensichtlich doch selbst verantwortlich, das finde ich sehr löblich, und ich möchte ganz kurz vorlesen, was hier in diesen Richtlinien hier zu Beginn geschrieben steht. Der Bootsführer oder die Bootsführerin ist dafür verantwortlich, dass die gesamte Ausrüstung und das Sicherheitsmaterial, die unter diese Richtlinien fallen, an Bord mitgeführt werden, ihre Gültigkeit haben, der Größe der Besatzung entsprechen und in gutem Zustand sind. Er sie setzt sie ein, wenn die Umstände es erfordern. Dieser Absatz gefällt mir wahnsinnig gut. In Österreich wäre das vermutlich auf einem 27-seitigen Papier im Detail geregelt, was man da tun muss. Ähnlich ist es auch dann im Speziellen mit dem Anker. Um das geht es nämlich eigentlich. Ich habe ja im letzten Podcast kurz zitiert, eben aus der österreichischen Ausrüstungsliste, wo das geregelt ist. Und so etwas Ähnliches gibt es hier auch natürlich in den Schweizer Verordnungen. Da ist allerdings nur zu lesen, also im Rahmen dieser Ausrüstungsliste, was alles mitzunehmen ist, ist unter anderem zu lesen, zwei Anker mit Ankerdrossen je nach Fahrtgebiet des Schiffes. Punkt. Ja, danke an dieser Stelle nochmal an den Marc dafür, dass er mir das alles geschickt hat. Ein weiteres Dankeschön geht an den Werner in die Steiermark, der mich hier auch auf einen Fehler aufmerksam gemacht hat im letzten Podcast. Und da habe ich einen Nachtrag eben, und zwar ganz im Speziellen geht es um den Stahl, beziehungsweise um die Arten von Stahl, von denen ich da berichtet habe. Und ganz konkret geht es hierbei um den Typ V2A Stahl. Und zwar habe ich bei der Minute 49 behauptet, dass diese Ketten eben aus dem V2A Stahl verzinkt sind. Das stimmt nicht, das ist definitiv falsch. Und zwar V2A ist ebenfalls in die mit etwas weniger Korrosionsbeständigkeit, aber dennoch in die Gruppe der Edelstähle einzusortieren, von denen ich gesprochen habe, und V2A-Ketten sind daher auch nicht verzinkt. Danke an den Werner, dass er hier aufmerksam zugehört hat und mich darauf hingewiesen hat, dass hier etwas nicht stimmt. Ich freue mich immer, wenn ich Mails bekomme von aufmerksamen Zuhörern, die mir irgendetwas, einen Nachtrag schicken oder Fehler korrigieren oder sonst irgendwas. Ja, es kann immer wieder etwas passieren. Dann gibt es natürlich wie immer Vendée Globe News. Das Rennen war so spannend, wie es überhaupt noch nie war. Die letzten Tage vor dem Finish oder beziehungsweise vor dem Zieleinlauf der ersten Boote war unfassbar spannend, da man eigentlich bis zur letzten Minute oder bis zur letzten halben Stunde, oder das stimmt eigentlich gar nicht, sogar die letzten 20 Stunden, auch nachdem schon die Boote da waren, nicht wirklich sagen konnte, wie jetzt eigentlich das Ranking letztendlich sein wird, wer wird der Erste sein, der durchs Ziel kommt, wie werden die nachher gereiht und so weiter. Es war so, dass am 27. und 28. Jänner letztendlich jetzt die ersten 8 Boote innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von, ich weiß es jetzt nicht, ich sag mal 20 Stunden angekommen sind. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt ganz kurz einmal einen Blick auf das aktuelle Ranking werfen, wie es derzeit ausschaut. Also mittlerweile sind 12 Boote angekommen. Der erste, der tatsächlich die Grenze, die Ziellinie, Verzeihung, passiert hat, war der Charlie Dalin, der am 27. Jänner um 19.35 Uhr UTC die Ziellinie passiert hat. Vom Ranking her sieht es aber derzeit so aus, dass den ersten Platz in der Gesamtwertung Yannick Besthafen mit der Yacht Maître Coq gemacht hat. Und zwar ist er zwar später angekommen, aber er hat ja, wie schon in den letzten Podcasts auch schon berichtet, ein 10-stündiges Zeitguthaben gehabt, das ihm da jetzt geholfen hat und noch vorgerankt hat sozusagen. Eben das Zeitguthaben kam von der Beteiligung an der Rettungsaktion von Kevin Escoffier im Südatlantik. Also am ersten Platz haben wir derzeit den Yannick Besthafen, Platz 2 ist der Charlie Dalin, Platz 3 ist Louis Burton geworden, Platz 4 ist Jean Le Cam, der mit seinem alten Boot hier auch mit Zeitguthaben eine unfassbare Zeit eingefahren hat. Platz 5 ist Boris Herrmann geworden. Zu Boris habe ich dann noch eine sehr spannende Geschichte zu erzählen. Auf Platz 6 haben wir Thomas Rion, auf Platz 7 Damien Seguin, der verkleidet als Pirat eingelaufen ist. Ihr erinnert euch, ich habe es schon berichtet, der Damien ist von Geburt an mit nur einer Hand bewaffnet und beim Zieleinlauf hat er sich eben wie in den Piratenfilmen auf der anderen Hand so einen Haken montiert und einen Dreieckshut und hat hier eine unvorstellbare Leistung auch gebracht, eben Platz 7, und er hat auch ebenfalls ein altes Boot, ein Non-Foiling-Boot, und trotzdem eine gewaltige Zeit gefahren. Platz 8, der Italiener Giancarlo Bedotti. Auf Platz 9 haben wir Benjamin Detreux. Platz 10 Maxime Sorel, Platz 11 Armel Tripon und Platz 12 Clarisse Kremer. Die restlichen Boote sind noch unterwegs. Die nächste Yacht, die einlaufen wird, wird voraussichtlich der Jeremy Biou sein, gefolgt von Roman Athanasio, die noch in etwa 800 Seemeilen zu segeln haben. Das letzte Boot war die Clarisse Kremer, die Französin, die hier ein Schnellstarter ist, ohne viel Vorerfahrung und Vorsegelerfahrung, direkt oder nahezu direkt in die Vendée Globe übergegangen, das Rennen fertig gefahren ist und als erste Frau mit einer Top-Zeit ebenfalls die Vendée Globe beendet hat, und zwar eben heute am 3.2. um 15.44 Uhr UTC ist sie angekommen. Sehr spannend auch das Rennen von Armel Tripon. Derzeit ist es so, dass ein Sturmtief nach dem anderen in die Biscaya hineinrollt und auch ein Vendée Globe Segler mit einem Foiling-Boot ist natürlich nicht vor Katastrophen gefeit. Dementsprechend hat der Armel Tripon vor Portugal warten müssen. Also er hat vor der portugiesischen Küste, etwas südlich vom Kap Finisterre, ist er mehr oder weniger auf und ab gefahren, um das Sturmtief abzuwarten, das durch die Biscaya hier durchgelaufen ist, mit, ich bin meinen der Vorhersage, 7 Meter Wellen, glaube ich sogar, weil das kann sich natürlich zu einer Katastrophe entwickeln. Und er hat eben dieses Sturmtief abgewartet und ist dann so rasch es ging eben ums Kap Finisterre und dann Richtung Les Sables d'Olonne und ist mit dem nächsten Sturmtief im Rücken gerade noch rechtzeitig eben in Les Sables eingelaufen. Ja, dann möchte ich ein paar Worte sagen zu Boris Herrmann. Der Boris Herrmann, ich habe es im letzten Podcast erwähnt, den letzten Podcast habe ich aufgezeichnet, mehr oder weniger 1,5 Tage vor dem Einlaufen der ersten Boote. Der Boris war ein absoluter Favorit. Bis zum Schluss war eigentlich nicht klar, wer gewinnen wird. Und der Boris hat sehr gute Chancen gehabt, hier den ersten oder zweiten Platz zu machen, in jedem Fall unter die Top 3 zu kommen. Ja, wie es das Schicksal will, es war ihm offensichtlich nicht gegönnt, hat er einen Riesenpech gehabt und hat in der Biscaya tatsächlich eine Kollision mit einem Fischerboot gehabt, und das hatte dann zur Folge, also mit einem Fischerboot, mit einem großen Fischer, ich glaube ein 30 Meter langes Schiff war das, ist im Kran irgendwie hängen geblieben. Das Ganze hat zur Folge gehabt, dass ein Foil, ich glaube das Steuerbordfoil, de facto kaputt war und nur mehr irgendwie lose gehängt ist. Bugsprit war kaputt, eine Oberwand war gerissen. Man kann also sagen, das Boot war, gerade dass es nicht untergegangen ist, oder sagen wir mal so, hat Glück gehabt, dass er nicht untergegangen ist, war auf jeden Fall schwer beschädigt und hat sich dann 90 Meilen vor dem Ziel war das eben mit letzter Kraft, sage ich mal, über die Ziellinie geschleppt. Das hat natürlich wahnsinnig viel Zeit gekostet. Und so ist er dann trotz Zeitguthaben eben auf Platz 5 gelandet. Das ist sehr schade. Ja, da kann man natürlich nichts machen. Man kann sich aber natürlich vorstellen, dass in den Foren im Internet, da haben natürlich sämtliche Social Media Kapitäne, früher hätte man gesagt Stammtischkapitäne, ich nenne sie jetzt einfach mal Social Media Kapitäne, weil Stammtische gibt es im Moment ja nicht, da Corona-Lockdown ist. Wie dem auch sei, es haben sich hier natürlich eine Menge Mythen entwickelt und aufgefacht und alle, wie gesagt, Social-Media-Kapitäne haben hier natürlich sofort gewusst, wer was, warum, wie schuld war und so weiter. Ja, ich kann dazu nur sagen, es ist teilweise lächerliche Diskussion. Hier wurde berichtet davon, dass die Franzosen angeblich den Fischer geschickt haben, um ihn abzustoppen. Andere haben davon zu berichten gewusst, dass die Geräte gehackt wurden, die das AIS-Signal irgendwie verhindert haben. Wieder andere hätten behauptet, ja, es müsste ja sein, dass die Biscaya müsste ja eigentlich gesperrt werden, wenn die mit dem Rennen kommen, und lauter so Schwachsinn. Irgendwer wusste dann wieder, dass das Sportboot sowieso vor der Berufsschifffahrt ausweichen muss. Ja, da empfehle ich auch einmal die KVR genau durchzulesen. Ja, wie dem auch sei, also es ist hier, sind natürlich in den Social Media die Wogen hochgekocht. Da kann man jetzt leider nichts machen. Ich finde hier jede Diskussion lächerlich von was in diese Richtung geht. Die Vendée Globe ist ein sehr anspruchsvolles Rennen und ich kenne genug Social Media Kapitäne, die in Kroatien eine Bora mit 6 bevor nicht handeln können. Also, ja. Nun gut, so viel dazu. Ich finde es sehr schade. Auf der anderen Seite, er braucht ja einen Grund, dass er wieder starten kann. Der Boris ist ein sehr erfahrener Seemann, sehr erfahrener Segler, der hat schon viel gemacht und ich hoffe, dass er bei der nächsten Vendée Globe natürlich wieder dabei ist, weil wenn er gewonnen hätte, dann hätte er keinen Ansporn mehr mitzufahren. Es gibt ja auch übrigens natürlich verschiedene Artikel. Ich habe einen sehr guten Artikel von der Yacht, der das Thema kurz sehr neutral diskutiert. Der Artikel heißt eben Vendée Globe Hintergründe zur Kollision des Sea Explorer und der Link ist selbstverständlich unten in den Shownotes drinnen. Mittlerweile ist es auch schon wieder viele Jahre her, ganz konkret war es im Jahr 2015. Und zwar habe ich damals einen Vortrag für eine Konferenz vorbereitet und habe am Dachboden nach einem bestimmten Buch gesucht und da ist mir eben dieses Tagebuch in die Hände gefallen. Und ich habe dann eben zum damaligen Zeit das aufgearbeitet und eben aus diesem Tagebuch auch eine kurze Geschichte geschrieben. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich auch erwähnen, dass ich eben schon im Laufe meines Seglerlebens verschiedene Geschichten geschrieben habe über verschiedenste Segelturns, die ich erlebt habe. Also natürlich bei weitem nicht alle, aber hier und da habe ich doch was aufgeschrieben. Und manche, oder beziehungsweise ganz konkret zwei von diesen Geschichten sind sogar auch in Büchern veröffentlicht. Und im Speziellen möchte ich da auf das Buch Sturmsegeln, das im Millemari Verlag erschienen ist, verweisen. Ich glaube, ich habe in älteren Episoden auch schon mal darauf hingewiesen. Das ist eine Sammlung von sehr spannenden Geschichten, die sich rund ums Segeln im Sturm, die eben rund ums Segeln im Sturm handeln. Und da ist eben auch eine Geschichte von mir drinnen und von verschiedenen anderen Autoren. Und alle Geschichten sind eben allesamt sehr spannend zu lesen. Der Link zum Buch ist unten in den Shownotes natürlich erinnern. Wie gesagt, es heißt Sturmsegeln und ist im Millemari Verlag erschienen. Im Folgenden möchte ich euch nun meine Geschichte von damals vorlesen. Geschrieben habe ich diese viele Jahre später, eben erst, wie gesagt, im Jahr 2015. Plötzlicher Sturm im Golf von Triest. Mit der Taschenlampe bewaffnet stöberte ich auf dem Dachboden umher. Ich öffnete Kisten, die mit einer fingerdicken Staubschicht bedeckt waren, auf der Suche nach einem bestimmten Buch. Es dauerte eine Weile, bis ich es fand. Während meiner Expedition fiel mir ein unbeschriftetes Schulheft in die Hände. Es war ein Tagebuch, in dem ich längst vergessene Turns dokumentiert hatte. Es war das Jahr 2003, in dem meine Dickschiff-Karriere begann. Im damaligen Sommer war ich auf einem ziemlich spektakulären Meilenturn durch die Adria unterwegs, mein erster Turn überhaupt. Bis dato hatte ich nur Jollenerfahrung, davon aber reichlich. Im September 2003 stand allerdings ein zweiwöchiger, intensiver Ausbildungsturn mit abschließender FB2-Prüfung auf meinem Programm und davon handelt diese Geschichte. Am Samstag, Anfang September, sind wir, die Crew, in einer Fahrgemeinschaft angereist. Gemeinsam mit mir waren noch vier weitere Kandidaten an Bord der Feeling 1090. Das waren Markus, Roland, Thomas und Billy und natürlich unser Skipper und Ausbildner Gerhard. Ein echter Profi im Fahrtensegeln. Das erscheint einem Anfänger ohnehin bei fast allen Skippern so. Aber auch nach mittlerweile 12 Jahren eigener Erfahrung bin ich noch sicher, dass er zu den besten Fahrtenseglern überhaupt zählt, zumindest von denen, die mir in all den Jahren begegnet sind. Unser Ausgangsort war Muccia, die Marina Porto San Rocco im Golf von Triest. Das Wetter war schön und warm am 9. September 2003, ein richtig schöner Segeltag, zumindest am Vormittag, Sonnenschein, Treibe vor. Wir trainierten fleißig, und um die Mittagszeit frischte es sogar 5 Beaufort auf. Das machte richtig Spaß. Wände, Halse, Manöverkreise. Immer wieder wechselten wir uns ab und dann trainierten wir auch noch das Manöver Boje über Bord mit 2 zusammengebundenen Fendern, die wir über Bord warfen und dann mit dem Bootshaken wieder einsammelten. Mein Fuß schmerzte, wenn ich auf den Bug nach vorn musste, aber ich ließ mir nichts anmerken, denn ein zukünftiger Skipper kennt doch keinen Schmerz. Ich hatte mir in der Nacht im Finsteren am Steg die Sohle am Ballen an einer Passerella massiv aufgerissen. Das Holzbrett war mit einem scharfkantigen Blech geschützt. Es tat anfangs gar nicht so weh und ich merkte die tiefe Wunde im ersten Moment gar nicht, da es stockfinster war. Innerhalb kürzester Zeit wurde mir aber bewusst, dass die Verletzung recht heftig sein musste, da ich beim Weitergehen am finsteren Holzsteg merkte, dass sich die Tritte feucht anfühlten, denn es blutete sehr stark. Noch am Nachmittag desselben Tages begann es heftig zu regnen, weshalb wir zurück in die Marina fuhren und uns ein wenig mit Theorie beschäftigten. Abends gab es dann Spaghetti Carbonara und wir fielen relativ bald müde in unsere Kojen. Nachts hörte es auf zu regnen. Die Luft war sehr feucht und im Boot wurde es unangenehm schwül. Am Morgen des 10.9. sahen alle etwas zerknittert aus der Wäsche. Anscheinend war ich nicht der Einzige, der schlecht geschlafen hatte. Morgenroutine: Kaffee kochen, frühstücken, Wetterbericht hören und besprechen. Trieste Radio versprach leider nichts Gutes. Für die Nordadria gab es eine Sturmwarnung. Der Himmel war grau verhangen, aber wenigstens war es nicht mehr so dunstig und schwül wie in der Nacht. Wir beschlossen in Anbetracht der Wetterlage und vor allem in Bezug auf das, was der Wetterbericht vorhersagte, einen Hafentag einzulegen. Gerhard machte mit uns einen interessanten Intensivkurs über den Schiffsdiesel. Der Himmel klarte im Laufe des Vormittags auf, trotzdem blieben wir drinnen und machten am Nachmittag Wetterkunde. Es war der 11. September 2003. Auch heute gab es eine Wetterwarnung, aber wir fuhren hinaus. Außer ein paar Zieren und anderen Wolkenfetzen herrschte blauer Himmel. Ein schöner Segeltag. Wir befanden uns ein paar Meilen vor der Küste. In der Ferne konnte man im Dunst Monfalcone an den rot-weißen Schloten erkennen. Genau hinter uns die Stadt Triest und das Schloss Miramare war auch gut zu sehen. Es war Mittag und wir aßen eine typische Schiffsjause. Wurst, Käse, Speck, Paprika, Paradeiser, Oliven und Weißbrot, während wir bei 2 Beaufort gemütlich dahinsegelten. Unser Skipper legte sich danach ein wenig aufs Ohr und instruierte uns, ihn zu wecken, wenn sich etwas verändern sollte. Er sagte, dass wir den Himmel und die Wolken immer wieder beobachten sollten. Also dümpelten wir gemütlich dahin. Unsere Seefahrterfahrungen waren allesamt sehr bescheiden. Das Schiff war also in den Händen von Einarmigen und Blinden. Wir genossen die Mittagssonne. Der Wind schlief nahezu vollständig ein. Es war heiß und schwül und die Sonne stach. Wir genossen die Ruhe und die Mittagspause eine Weile. Am Horizont hinter Monfalcone bildete sich ein Wolkenstreifen, der sich dunkel zu verfärben schien. Das ist uns nicht entgangen. Also berieten wir über die Situation. Sind die Wolken dort drüben dunkler geworden? Weiß nicht. Sollten wir vielleicht den Gerhard wecken? Na, warten wir noch 10 Minuten und beobachten es. Es dauerte kaum 5 Minuten, bis sich das schmale Wolkenband auf ein Viertel des Himmels ausgebreitet hatte, und es war nun deutlich schwarz. Wir weckten Gerhard. Er warf einen Blick aus der Luke der Bugkabine. Ohne viel Zögern gab er Anweisungen. Sofort Maschine starten und Segel bergen, umkehren, Kurs Triest. Wir taten, wie uns befohlen wurde. Als Matrosen waren wir schon ein recht gut eingespieltes Team, denn wir hatten all das schon mehrere Tage trainiert. Kurz danach kam auch Gerhard an Deck, im Ölzeug. Bernhard, Roland, runter und ab ins Ölzeug. Thomas, Billy, Lazy Bag schließen, Lazy Checks durchsetzen und Cockpit klarieren. Dann geht euch auch umziehen. Nach weiteren 10 Minuten war der Himmel völlig zugezogen und im Nordwesten war es tiefschwarz. Die hohen Schlote von Monfalcone konnte man nicht mehr sehen. Aus den Wolken hob sich ein scharfkantiger Böenkragen, der sich rasch in unsere Richtung bewegte, und es wurde spürbar kühler. Der Wind frischte auf und unsere Heimatmarina war noch weit weg. Unmöglich, sie noch rechtzeitig zu erreichen. Gerhard entschied, den Industriehafen von Triest anzusteuern. Am Horizont hinter uns tauchte eine schmale, weiße Linie auf, die schnell näher kam. Nach und nach konnten wir sehen, wie dort die Gischt in die Luft gerissen wurde. Der Wind hatte mittlerweile auf 7 Beaufort zugenommen und es begann zu regnen. Die Küste rund um uns verschwand langsam im Grau. Die weiße Linie hinter uns war nun zu einer weißen Wand geworden, die deutlich auf uns zuraste. Der Windmesser pendelte um die 40 Knoten, gerade noch 8 Windstärken. Der Seegang baute sich rasch zu einer hohen, steilen Welle auf, da wir so dicht unter Land waren. Das Gute am Wind war wenigstens, dass er uns half, nach Triest zu kommen. Wir passierten gerade die Durchfahrt zwischen dem mittleren und dem südlichen Wellenbrecher, als uns die weiße Wand mit voller Wucht überrollte. Die Sicht war augenblicklich auf nahezu null gesunken. Die Wellenbrecher waren weg, der Industriehafen ebenfalls. Und auch die großen Frachtschiffe, die dort festgemacht waren, waren verschwunden. Unsere Yacht bewegte sich wie ein Ruderboot in den Wellen. Schwerer Regen erfüllte die Luft und die Tropfen peitschten einem waagrecht ins Gesicht, wie Nadelstiche oder Hagel. Es war unmöglich, in Windrichtung zu blicken. Gerhard versuchte, das Schiff mit der Maschine gegen anzuhalten, denn irgendwo im Osten waren die Molen des Industriehafens, im Süden die Hafenmauer von Porto San Rocco und im Westen die Wellenbrecher. Wir saßen alle an der Bordkante der Luftseite, als uns der Wind seitlich traf. Obwohl wir hinter den Wellenbrechern waren, schwankte das Schiff so stark, dass ich zeitweise mit meinen Gummistiefeln im Wasser eintauchte und kurz darauf wieder so weit hinunter sehen konnte, als ob ich im Schwimmbad auf einem Sprungturm gestanden hätte. Mit voller Drehzahl versuchte unser Skipper, das Schiff gegen den Wind zu halten. Das Motorengeräusch konnten wir dennoch nicht hören, denn das Naturspektakel war ohrenbetäubend laut. Der Regen prasselte auf die Ölzeugkapuze und aufs Deck. Die Wellen brachen sich laut und der Wind fuhr nahezu in Orkanstärke durchs Rigg. Das Schiff war so nicht zu halten, denn der Wind war viel zu stark und drückte den Bug immer wieder weg. Gerhard änderte die Taktik und versuchte nun das Schiff mit dem Heck zum Wind und rückwärts laufender Maschine zu halten. Das schien besser zu funktionieren und wir kletterten wieder ins Cockpit. Ich konnte einen Blick auf den Windmesser werfen. Er zeigte 54 Knoten. Gefühlt hatte der Wind von Beginn der Sturmfront aber bereits ein wenig nachgelassen. Insgesamt kämpften wir da draußen rund eine ganze Stunde lang, bis der Wind wieder etwas nachließ und die Sicht ein bisschen besser wurde. Zuerst war es nur schemenhaft, aber dann hob es sich immer deutlicher ab. Ein paar Schiffslängen entfernt von uns tauchte geisterhaft ein riesiges, schwarzes Frachtschiff auf, das im Hafen lag. Wahrscheinlich hätten wir in dessen Lee Schutz finden können. Aber jetzt war das Schlimmste schon vorbei. Es waren jetzt um die 7 Windstärken, was sich für uns wie eine angenehm frische Brise anfühlte, im Vergleich zu dem, was zuvor über uns hinwegbrauste. Also fuhren wir in die Marina und gingen längsseits im Vorhafen beim Hubschrauberlandeplatz, denn ein Anlegen in unserer Box war bei noch immer 30 Knoten Windgeschwindigkeit noch nicht zu denken. Es regnete nach wie vor in Strömen und so warteten wir eine weitere halbe Stunde, bis der Wind dann deutlich nachließ. Wir nutzten die Gunst der Stunde und legten in unserer Box an. Heizstrahler an und raus aus dem nassen Ölzeug, trockene Sachen anziehen, einen kräftigen Schluck Rum nehmen und Tee kochen war angesagt. Wenig später schlug der Wind auf Nordost um und legte wieder kräftig zu. Die Bohrer klarte über Nacht den Himmel auf und so konnten wir am nächsten Tag unsere noch immer feuchten Sachen zum Trocknen aufhängen. Wir saßen unter Deck in der feuchten, aber warmen Tropfsteinhöhle, die unser Schiff jetzt aufgrund des nassen Gewandes innen war, und unterhielten uns und hatten viel Spaß. Alle waren wir sehr erleichtert und stolz zugleich, dass wir dieses Erlebnis gemeistert hatten und ließen alles noch einmal sehr detailliert Revue passieren. Wir kochten Spaghetti, tranken Bier und da es draußen regnete und empfindlich kalt war, rauchten wir sogar unter Deck. Das erste und zugleich auch bisher letzte Mal in meiner Segelkarriere. Nachtrag. Die Sache damals war ein großes Abenteuer und sehr aufregend, da mitten im Sturm am Meer mit null Sicht abzuwettern. Wir allesamt waren Anfänger mit kaum eigener Erfahrung, trotzdem hatte ich zu keiner Zeit Angst. Die Gründe dafür waren verschieden, aber einer war definitiv, dass ich vollstes Vertrauen zum Skipper hatte. Er strahlte Selbstsicherheit aus und zumindest auf mich hatte es den Eindruck, als ob er einen Plan hätte und wüsste, was er tat. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht, machte aber in Wahrheit keinen Unterschied für die Crew. Seefahrerisch war es die richtige Taktik, dort abzuwettern und zu versuchen, so gut wie möglich Position zu halten. Vermutlich war es zumindest ein bisschen geschützter hinter den Wellenbrechern, obwohl es sogar dort sehr heftig war und außerdem hatten wir keinen Raum nach Lee. Der Wind blies genau in die Bucht von Triest. Wären wir außerhalb des Wellenbrechers gewesen, hätten wir gute Chancen gehabt, genau auf jenen zu zerschellen, da sogar innerhalb der Wellenbrecher das Halten der Position äußerst schwierig war. Der Motor einer Yacht ist eine wesentliche Sicherheitseinrichtung, weshalb man gründlich auf dessen Wartung achten sollte. Was sich damals deutlich zeigte, war, dass man bei der Motorleistung keinesfalls sparen sollte, sofern man vor der Entscheidung steht, eine neue Yacht oder eine neue Maschine anzuschaffen. Besser ein paar PS zu viel als zu wenig. Meteorologisch betrachtet handelte es sich damals um ein Tief über Deutschland mit einer Front nördlich der Alpen, die rasch nach Südosten über die Nordadria schwenkte. Danach drückte ein Hochdruckkeil Richtung Balkan, der die Bohrer begünstigte. Bernhard Fischer, 21.12.2015. Das war meine Geschichte von diesem Segeltörn damals. Ich war natürlich dabei und in mir gehen selbstverständlich Bilder auf, zumindest ein paar, die noch in der Erinnerung vorhanden sind. Ich habe mir auch mittlerweile eine Archivkarte aus dem, also eine Bodendruck-Archivkarte herausgesucht. Und also ich kann auch das bestätigen, was ich da jetzt zuletzt eben vorgelesen habe. Es war eben ein Tiefdruckgebiet, das genau über Deutschland festgesessen ist oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt gelegen ist mit einer Front nach unten. Und diese Front ist eben über Nacht, also während des Tages und dann, also es war ja untertags eigentlich, beziehungsweise am Nachmittag, eben drüber gezogen. Wenn das interessiert, Archivkarten von 2003, es ist doch schon ziemlich lange her, aber unten ist ein Link drinnen, www.1.wetter3.de und da gibt es zumindest vom GFS-Modell Archivkarten. Es sind jetzt keine Bodenanalysekarten, aber Modellkarten und mit ein bisschen Erfahrung kann man sich den Rest in diese Karte natürlich dazu denken. Ich habe noch einige andere Geschichten im Laufe der Jahre geschrieben und werde diese bestimmt noch in weiteren Episoden im Laufe der Zeit irgendwann einmal zum Besten geben. Und damit bin ich auch wieder am Ende mit dem heutigen Podcast. Es würde mich freuen, wenn ihr mich kontaktiert oder irgendwas schreibt oder sonst irgendein Feedback gebt. Am allereinfachsten geht das per E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Wer lieber einen Messenger benutzt, ihr könnt mich mittels Signal Messenger erreichen. Meine Telefonnummer findet ihr auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at/kontakt. Ich lade euch auch herzlich dazu ein, meinem YouTube-Channel zu folgen, wo ich immer wieder kleine Videos poste. Es war zwar jetzt schon länger nichts, aber im Herbst habe ich ein schönes Video gepostet. Es ist ein Reisevideo mit dem Titel Eine Reise durch die kroatische Inselwelt. Ein abendfüllendes Docutainment-Video. Und die nächsten kleinen Videos kommen bestimmt, wenn doch irgendwann einmal endlich der Lockdown vorbei ist. Mit etwas Glück geht es dann im März schon nach Kroatien wieder. Dann werde ich auf jeden Fall berichten. Ansonsten folgt mir auf Instagram unter Bernhard Seeler oder auf Facebook unter BH Seeler oder natürlich auch auf Twitter. Alle Links findet ihr auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertens.